Hallo und herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft. Hier geht es um Menschen, die BDSM ausleben und darüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Stix und dieses Mal bekam ich Besuch von Jasmin. Sie ist eine Transfrau und mit dem Coming Out, das noch gar nicht so lange her ist, hat sich BDSM gleich mit in ihr Leben geschlichen. Jasmin ist bekennender Nerd, Brad, Podcasterin, mag Rollenspiele und naja, hört einfach selbst rein und ja, schaut vor allen Dingen in die Shownotes. Es hat ja diesmal auch eine Woche länger gedauert, bis die Folge erschienen ist, denn meine Stimme war plötzlich einfach weg und irgendwie musste der Podcast einfach mal 2 Wochen liegen bleiben. Währenddessen haben mir ganz viele von euch guteste Besserung gewünscht und das hat offenbar geholfen. Dankeschön. Nun noch ein bisschen Podcast-Gedöns, wie immer. Ich mag erstmal die Unterstützer würdigen. Mac schreibt, Grüße aus Österreich. Dankeschön, Mac, sind angekommen. Und dann sind da 3 Spenden, vermutlich als Dauerauftrag auf das Konto angekommen, von Clemens, Sabine und Anja. Dankeschön, ihr habt ja jetzt auch alle was von Kaffee auf der Überweisung geschrieben. Sorry, ich habe hier die letzten Wochen Unmengen von Tee getrunken. Jetzt gibt's wieder Kaffee für mich und ich bin froh, endlich keinen Minz- und Kamillentee sehen zu müssen. Ha! Ja, Bahntickets. Eine tolle Idee hatte Tino, der hat mir nämlich diese Bahngutscheine geschickt, die man bekommt, wenn man Schokocreme kauft. Das habe ich dann auch bei Instagram gelobt und jemand, der hier nicht genannt werden möchte, hat dann gleich noch mehr Gutscheine geschickt. An sich super klasse. Haken, Bahntickets. Bisschen ernster, wir haben ja jetzt diesen unsäglichen Lockdown und ich habe hier auch gerade keine weiteren Aufnahmen mehr rumliegen. Ich habe eigentlich bis Ende April so 6 bis 8 Termine. Wir hatten sogar geplant, dass wir Anfang April ein paar Tage nach München fahren und da mit ganz tollen Menschen sprechen. Machen wir jetzt nicht, habe ich alles abgesagt. Werden wir nachholen müssen und für den Moment ist das eben so und keiner weiß wie lange. Ich überlege auch gerade sehr ernsthaft mit meinem Prinzipien der Vorortaufnahme zu brechen und die ein oder andere Folge remote, also als Ferngespräch aufzunehmen. Stammtische und Partys gibt's ja jetzt hier irgendwie auch nicht mehr und ehrlich gesagt, weil ich weiß, dass es das nicht gibt, fehlt mir das Rausgehen der Kontakt zu den Leuten eh schon. Vielleicht nur mal so als mögliche Idee ist es auch einfach schön, hier so einen kleinen Livestream zu machen und dann könnt ihr einfach anrufen und wir plaudern über das, was euch gerade bewegt und über das Kinky Live, was halt gerade nicht da ist. Das ist dann irgendwie die Kunst des unvernünftigen Telefonats. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau. Irgendwas mag ich immer machen und arbeite daran, was und ob da was geht. Bei Instagram und Twitter halte ich euch da einfach auf dem Laufenden und wenn ihr da Ideen habt oder Feedback geben wollt oder sowas, dann bitte einfach her damit. Jetzt im Moment mag ich euch eigentlich nur ermuntern, nicht zum Spenden, sondern eher dazu, empfehlt den Podcast wirklich weiter. Ich habe das Gefühl, eine Menge Leute haben bald eine Menge Zeit, irgendwas zu hören und jeder hat ein Recht auf Kinky Content, wenn er den haben möchte und er muss nur davon wissen. Da könnt ihr was tun, wäre ganz cool. Jetzt geht's aber erstmal ganz normal weiter, das war's von mir und nun zu Jasmin in Folge 28 der Kunst der Unvernunft. Ich bin aus meinem Kurzurlaub wieder da und schon kriege ich Besuch aus Bielefeld von Jasmin. Hallo.
Hey, hi.
Ich soll dich hier als Brad vorstellen.
Ist richtig.
Und außerdem…
Kannst dich verheimlichen.
Na, wir reden darüber noch ein bisschen. Und du machst auch einen eigenen Podcast. Ich kann es ja gleich am Anfang auch mal erwähnen. Wie heißt das schöne Ding?
Nerd ist ihr Hobby.
Sehr schön. Darüber reden wir auch noch ein bisschen, aber ein bisschen später. Da verbindest du nämlich Themen BDSM, Queerness und Rollenspiele.
So ist es. Und zwar nicht die sexy Schlafzimmer-Rollenspiele, sondern die nerdigen Pen-and-Paper-Rollenspiele.
Mhm. Und ich habe mir jetzt zum Ziel gesetzt, dass wir in kurzer Zeit alles, was in deinem Podcast in den nächsten Jahren vorkommen könnte, irgendwie in 1,5 Stunden hier zusammenfassen.
Ja, probieren wir es.
Mal gucken, wir können es mal anreißen.
Ja, der Vorteil ist, dass hier meine Mutter wahrscheinlich nicht zuhört, im Gegensatz zu meinem eigenen Podcast. Da kann ich etwas tiefer ins Nähkästchen greifen.
Ah, ich erwarte schon, dass du bei dir im Podcast einen Link zu mir setzt und damit auch den deine Mutter finden.
Es ist richtig. In der nächsten Folge sage ich ihr, dass sie das bitte nicht anhören soll oder sonst so tun, als hätte sie es nicht getan.
Okay, jetzt haben wir das Problem, dass ich dafür gesorgt habe, dass Jasmin hier nicht mehr frei reden kann. Ach, ärgerlich. Naja.
Ich bin ja schamlos.
Ich darf sagen, du bist 34 Jahre alt.
Ja.
Und trans.
Ich bin eine queere Transfrau. Ich wurde mal fälschlich als Mann eingeordnet und bin aber wirklich in Wirklichkeit eine Frau und lebe jetzt auch als solche seit ein paar Monaten.
Okay, wunderbar. Also noch ganz frisch. Auch darüber werden wir irgendwie sprechen. Und das können wir eigentlich schon loslegen. Wir fangen ja immer mit der BDSM-Geschichte an. Da würde ich dich jetzt einfach mal bitten, wie kommst du denn auf das perverse Zeug?
Wie komme ich auf das perverse Zeug? Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht schon immer bei mir war, auf eine Art. Bin halt auch masochistisch veranlagt. Folglich habe ich halt ein körperliches Verhältnis zu Endorphinen. Das heißt, dass Schmerz nicht immer negativ war, ist eine körperliche Voraussetzung, die schon immer da gewesen ist. Das habe ich halt vielleicht am Anfang eher in sportlicher Betätigung oder sowas gemerkt, aber mit der Zeit sind halt auch ein paar Fantasien dazugekommen in Jugendtagen, die eher in die BDSM-Richtung gehen.
Ja, lass mich doch mal konkret fragen, das Ding muss ja irgendwann, also ja, Schmerz kann ein bisschen schön sein, beim Sport hast du ja schon gesagt, das finde ich übrigens spannend, das hat noch niemand so gesagt, aber irgendwo hast du ja eine Zuordnung getroffen, ne? Also sexuelle Lust aus Schmerz. Das muss ja irgendwann mal Klick gemacht haben im Kopf, dass das zusammenhängt.
Ja, also ich glaube, ich hatte sozusagen vorher schon Gedanken, bevor ich die praktische Verbindung gezogen habe, eher die meinen Brett-Bereich und nicht den Masochismus-Bereich berühren, halt so Spanking-Sachen als Fantasien hatte ich schon länger. Aber es hat sich halt auch nie so richtig angefühlt, dass ich das wirklich verfolgt hätte oder mich da tief in das Thema eingearbeitet habe. Es war halt eher so ein Hintergrundrauschen, das mit mir gewesen ist. Und sagen wir, meine Jugend- und Teenagerzeit habe ich auch wirklich mich wenig damit beschäftigt. Als ich im Studium dann Partnerinnen hatte, hat sich halt auch die Gelegenheit mal ergeben, dass eher schmerzhafte Erfahrungen beim Sex hinzugekommen sind, die ich dann sehr positiv empfunden habe.
Okay, Moment, das heißt, das Mädel hat dann damals gesagt, hier, wir probieren mal rum und dann, das hat einfach Spaß gemacht.
Ja, also wie gesagt, ich war mir meiner Fantasien ja auch bewusst und habe dann halt, ich habe mich darauf eingelassen aus, sagen wir mal, Neugier. Aber ich habe halt es nie so wirklich von mir aus aufgesucht.
Es gab also keinen Druck, dass da was fehlt.
Es haben halt auch andere Dinge in meinem Leben gefehlt, die sich halt auf die Trans-Sache beziehen. Folglich habe ich eben vielleicht BDSM gar nicht als den größten Mangel in meinem Leben betrachtet, sondern es fehlten halt andere Dinge. Es hat sich vieles falsch angefühlt, was mein Körper, folglich auch die Sexualität betrifft. Also mir war klar, dass ich geschlagen werden möchte, aber ich wusste eben noch nicht, dass ich als Mädchen geschlagen werden will.
Jetzt ergibt das Sinn. Also einfach zu viele Baustellen und so eine grundsätzliche Unzufriedenheit war einfach da. Kann ich das so sehen?
Genau. Und ich glaube, dass wenn ich mir eingestanden hätte, dass ich nicht nur Spiced Vanilla bin, wobei ich den Begriff Spaghetti-Eis-Vanilla auch gut finde, eigentlich Vanille, aber irgendwas Rotes zu, damit es interessant wird, dass man sich eigentlich Vanilla definiert, aber wenn man mal Leuten in den Schoß fällt, BDSM-Praktiken ausübt, das konnte ich halt machen, aber ich habe mich, obwohl ich die ganze Zeit wusste, dass eine Szene existiert, dieser nie zugeordnet, weil ich glaube oder ich vermute, dass wenn ich das getan hätte, dann auch noch mehr mir deutlich gewesen wäre, was ich verdrängt habe. Also es gibt halt sehr viele Verdrängungsdinge, die mit dem Transsein zu tun haben bei mir, weil ich mir halt eingeredet habe, ein Mann zu sein über Jahrzehnte und das ist halt fragil eher.
Wir nehmen jetzt mal die Reise an. Das ist ja durchaus ein bisschen Absicht gewesen, jetzt erstmal voll gegen die Wand zu fahren, zu sagen, na, hast du schon mit 15 angefangen, weil das geht bei dir eben nicht einzeln. Also BDSM und die Transition ist der richtige Begriff.
Ja.
Wunderbar. Das kam beides zusammen in deinen Kopf rein.
Genau. Im Zuge der Transition habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, was meine Sexualität als Frau ist jetzt. Wie ich das weiter ausübe und wie ich mit Dysphorie, das ist halt ein Gefühl von Selbstekel, das ausgelöst wird durch die Wahrnehmung des Körpers als das falsche Geschlecht. Wenn ich sozusagen meinen Körper als männlich wahrnehme, ist das etwas, was meine Sexualität natürlich derbst runterzieht und
ja, natürlich, das kann ich mir vorstellen. Also wenn das einfach alles nicht passt.
Da mir das mehr bewusst geworden ist, was Dysphorie mit mir macht, musste ich eben darum herum auch meine Sexualität aufbauen und gleichzeitig sind mir meine BDSM-Interessen eben bewusst geworden und ich habe mich dann entschieden, nachdem ich eben mich als trans geoutet habe und die ersten Schritte der Transition gemacht habe.
Da sagst du, wann das war?
Die Transition hat 2017 begonnen im Winter. Also da ist mir klar geworden, dass ich, ja, dass etwas mit meinem Geschlecht nicht stimmt, dass ich exakt trans bin, ist dann im Frühjahr 2018 deutlich geworden und ich habe Anfang 2019 dann mein öffentliches Coming-out gehabt und mit Hormonen begonnen.
Okay, also alles innerhalb der letzten 3 Jahre, das ist ja, Du hast ein ganz schönes Tempo vorgelegt. Ne? Also,
ach, ich habe auch Zeit aufzuholen.
Ne? Also die meisten, die ich da kenne, die haben sich da, wie soll ich sagen, mehr Zeit gelassen, will ich nicht sagen. Aber das ist halt ein unglaublich anstrengender Prozess, der viele Jahre offenbar dauert.
Na gut, die Transition selbst, die ist irgendwann so ziemlich abgeschlossen, aber der Prozess ist, glaube ich, ein andauernder. Abgesehen davon, dass man natürlich dauerhaft Hormone nehmen muss, ist es auch etwas, wo man sich, wenn man trans ist, wird man dauerhaft sich mit seiner Geschlechterrolle irgendwie beschäftigen.
Das sollte eh jeder, finde ich.
Ja,
wir sind ja in Zeiten von Gender und allem ist das momentan eh wichtig, dass man Geschlechter definiert. Ne? Und ich bin ja auch ein Mensch, der sagt ganz klar, es darf männlich und weiblich und auch divers und alles andere, das darf es und muss es geben. Und ich finde auch, das muss auch unterscheidbar sein, denn nur so kann ich eine Identität finden, bei der ich mich wohlfühle.
Ja, genau. Das so. Ich sehe kein Geschlecht, ist halt, das macht halt alle Nuancen unsichtbar und negiert auch Identitäten, die es dazwischen gibt, bei denen Geschlecht eben wichtig ist.
Ich glaube, es ist immer dann unwichtig, wenn man wenn es gerade für einen gut passt.
Ja, genau. Weil sich keine Gedanken machen muss.
Ich versuche ja so den schmalen Grat einmal zu gehen, zu sagen, okay, trans und wie findet man da seinen Weg? Auf der anderen Seite weiß ich, es gibt da unglaublich gute Podcasts, die das unglaublich schön aufbereiten über viele, viele Stunden, weil es kein Thema ist, was ich hier in 20 Minuten mal eben wegwischen kann. Das möchte ich auch gar nicht. Und deshalb würde ich sagen, dass wir jetzt so alles, was wir im Bereich BDSM uns betrachten, dass wir diesen Aspekt auch mal mit reinnehmen. Vorab würde ich nur noch mal so einen ganz kleinen Abriss haben wollen, zu sagen, okay, ich habe ein Coming-out, ich bin mir selbst bewusst geworden. Vielleicht kannst du mal so ein paar Minuten mal zusammenfassen, wie so ein Weg aussieht und ist das einfach, ist das schwer? Also wenn man damit jetzt nichts zu tun hat, es gibt ein paar Hörer, die sind da völlig raus. Wie kann man sich das so ganz grob vorstellen?
Ja, also ich kann natürlich nur für mich selber sprechen in meiner Trans-Erfahrung.
Bitte.
Aber da gibt es natürlich auch, wie gesagt, ganz andere Leute, die da auch drüber sprechen.
Wir reden ja von dir.
Genau. Nein, als Kind wusste ich schon, dass irgendwie mein Geschlecht schwer einzuordnen ist. Also immer, wenn ich gefragt wurde, hey, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich wusste, dass ich Junge sagen sollte, aber die Antwort hat sich falsch angefühlt. Also es ist mir schon früh bewusst gewesen, dass da irgendetwas ist. Als Teenager habe ich sehr, sehr große Probleme gehabt, meine Geschlechterrolle zu performen, also die auszufüllen, auszuüben. Und dafür wurde ich eben auch gemobbt und ich bin als anders aufgefallen. Das hat dann dazu geführt, dass ich es unterdrückt habe, das Gefühl dass mein Geschlecht etwas nicht stimmt. Die Pubertät hat sich nochmal richtig schlecht angefühlt, weil mein Körper Dinge gemacht hat, von denen ich nicht erwartet habe, dass er sie tut oder die sich super falsch angefühlt haben. Eben Stimmbruch, Bartwuchs und sowas sind da alles eher so körperliche Horrorvorstellungen gewesen für mich, die ich da so erlebt habe. Und irgendwie hatte ich eine innerliche Erwartung, dass Pubertät eher weiblich verläuft, so von meinem Körpergefühl her. Aber das Ganze war natürlich super dysphorisch. Ich hatte damals keine Worte dafür und das Konzept Trans war mir auch gar nicht so sehr bewusst. Ich habe auch mit im Grunde niemandem richtig drüber gesprochen. Und das dann einfach verdrängt und mich männlich eingeordnet. Und dann bin ich erst in so eine Metal-Szene reingegangen, weil man da lange Haare haben konnte.
Ja.
Genau, das ist einfach das mit dem Aussehen da reingeslidet, weil mir es total wichtig gewesen ist, das zumindest zu behalten. Und die ist halt auch sehr männlich geprägt, die Metal-Szene eigentlich. Und ich habe mich dann halt einfach in so eine Männerrolle reingefunden und die mehr schlecht als recht performt. Bis halt 2017 und dabei gab es immer wieder Momente, wo ich merkte, dass etwas falsch ist. Oder wo ich was hatte, was ich damals als Depression eingeordnet habe, wo ich heute weiß, dass es eben einfach ein innerer Kampf mit meiner Geschlechtsidentität gewesen ist. Und irgendwann war also auch durch Repräsentation in Medien, durch das Treffen von Transleuten, sowohl im Internet als auch im realen Leben, ist mir eben klar geworden, dass das Geschlecht die Ursache ist meiner Probleme und dass Trans eine Option ist, dass ich auch trans sein kann. Das habe ich dann praktisch erarbeitet.
Ja, da ist es heutzutage leichter, ehrlich gesagt. Ne? Also hier in Hannover, wir haben jetzt seit ein paar Monaten so ein queeres Jugendzentrum sogar. Das finde ich schon enorm. Ne?
Ja, das ist viel einfacher. Ich habe auch, eine Zeit lang habe ich auch gedacht, so, ey, wenn ich mit 14 Tumblr gehabt hätte, wäre ich jetzt auch trans. weil ich so gesehen habe, so, ach, die ganzen jungen Leute kriegen da total diese Sachen. Aber ich hatte den Eindruck, ich sei schon zu alt zu dem Zeitpunkt. Und paradoxerweise habe ich mich nicht als trans eingeordnet, obwohl ich mir offenbar gewünscht habe, es zu sein.
Egal bei was, man hat dann so eine Erkenntnis, die braucht Jahre, bis sie in einem reift, bis man dann mal Worte dafür hat, ne?
Ja, genau.
Das ist dann ganz schwierig, dann auch dann zu sagen, jetzt gehe ich diesen mutigen Schritt und entscheide mich, etwas zu denken.
Genau, das erste Coming-out ist immer vor einem selber, aber das ist ja auch für BDSMler. Es muss einem erstmal selber klar werden, wie man sich da einordnen kann, bevor man überhaupt Schritte nach außen gehen kann.
Ich ziehe dich jetzt ein bisschen schneller dadurch.
Bitte.
Du hast eben gesagt, Hormone nimmst du, ja. Deinen Namen hast du auch geändert?
Meinen Namen habe ich geändert, aber nicht gesetzlich bisher.
Okay, also da wollte ich mich gerade sagen, ich fand mich, das hast du nämlich sehr schnell hingekriegt. Das hat mich jetzt wirklich beeindruckt.
Der Name ist noch nicht per Gesetz geändert. Ich habe ihn einfach, ich heiße einfach Jasmine, benutze diesen Namen, aber auf meinem Perso steht noch der alte.
Ja, das ist doch völlig in Ordnung. Das wird sich auch noch ändern. Das wird einfach ein bisschen dauern.
Genau, es ist halt ein zeitaufwendiger, kostspieliger Prozess momentan. Und ich warte halt erstmal ab, wie sich die Regelungen da eventuell noch ändern. Das könnte in den nächsten Monaten und Jahren passieren.
Da bist du nicht die Erste. Ich habe zwischen den Jahren, waren wir auf einen Geburtstag eingeladen. Grüße übrigens, Lisa, hier nochmal, herzlichen Glückwunsch nochmal auch im Podcast. Und da haben wir uns auch bestimmt eine Stunde unterhalten, wo uns jemand erklärt hat, welches Gutachten und hier und da noch was ran muss und was das alles kostet. Und boah, das ist ja echt übel, ne? Also ich sag mal, so ein Windrad hier bei mir im Garten aufzustellen, ist wahrscheinlich einfacher zu genehmigen als das. Und das soll schon schlimm sein. Und Jahre dauern, ne? Also, möchte ich nicht tauschen. Was Ämtergänge angeht.
Genau, ne? Nein, nee, es muss halt getan werden und damit ich halt sozusagen vom Staat anerkannt werde, als staatlich anerkannte Frau.
Ja, schmeißt du dem Gutachter denn die Folge hier einfach um die Ohren und dann macht's die Sache leichter. Okay, jetzt werden wir doch pervers. Also du hast die Transition begonnen und dann, so habe ich zumindest, als wir telefoniert haben, verstanden, kam relativ schnell, dass BDSM begrifflich wurde für dich und dass du es auch ausleben wolltest.
Genau. Ich habe halt schon seit langem Freunde, die in der BDSM-Szene unterwegs sind. Unter anderem Serena, mein Co-Host in meinem eigenen Podcast, also meine, ja.
Grüße, auch mal von mir.
Genau. Wegbegleiterin in vielen Dingen, ist einer der ersten queeren Menschen, die ich kennengelernt habe und eine der ersten BDSM-Menschen, die ich kennengelernt habe. Und sozusagen mein Psychopomp in die Kink-Welt.
Erklär mal, was ein Psychopomp
ist. Nein, aus der griechischen Mythologie ein Geschöpf, das einen ins Reich der Toten in die Unterwelt begleitet.
Ach, das ist ja nett. Also,
sie weiß das einzuordnen.
Ja, ist okay, dann soll sie dein Fährmann sein, ist in Ordnung.
Ja, ja, Sharon ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Die ist halt schon aktiver in der King-Szene, auch schon seit ich sie kenne. Und ich weiß es auch schon, seit ich sie kenne. Sie war praktisch da meine Repräsentation und ich bin auch mit ihr mal vor 10 Jahren oder so auf so einen Stammtisch gegangen, damals mit SMJG-Zusammenhang, aber da hat mich halt auch nur einen Typ voll gelabert, dass er nach Augenmaß Pilze nimmt und wollte mich zu einem Hexenstammtisch einladen. Und dann sind wir auch schnell weitergegangen, weil wir ins Kino wollten.
Das ist nicht repräsentativ für einen BDSM-Stammtisch.
Nein, ich habe auch jetzt mittlerweile bessere getroffen.
Das ist gut.
Genau, das ist aber...
nicht, dass jetzt wir ständig auf Stammtischen einen Besucher bekommen, weil sie Drogen kaufen wollen.
Nee, ich glaube, der hat die auch selber aus dem Wald gesammelt. Wie dem auch sei, ich war zu dem Zeitpunkt halt auch noch nicht bereit. Aber ich, also innerlich wusste ich, dass mich das alles interessiert. Die Bereitschaft ist zuzulassen, war nicht da, bis ich eben meinen Transition hatte. Dann ist mir halt auch schnell klar geworden, dass ich mich jetzt mit dem BDSM tiefer beschäftigen wollte. Also nachdem ich ein paar Monate Hormone genommen habe, habe ich mich halt auch bereit gefühlt, sozusagen ist nicht nur theoretisch, sondern auch körperlich in die Tat umzusetzen, weil ich in meinem Körpergefühl wieder an dem Punkt war, wo ich sagen wir, sexuelle Aktivitäten ausüben kann.
So, jetzt erste Frage ist, okay, man beschließt, oh, BDSM ist spannend, dann ist ja die Frage, oben oder unten?
Ja.
Wie entscheidet man das?
Gut, man kann natürlich bewusst entscheiden, eine Rolle anzunehmen.
Ja, oder nein, anders. Welche genau. Hat sich wohl gefühlt?
Ich fühle mich unten wohler.
Einfach aus der Fantasie heraus, was du so im Kopf hast.
Ja, genau. Und aus der Neigung heraus, als Masochistin bietet sich unten natürlich erstmal prinzipiell an. Allein für den Belohnungsmechanismus Schmerzen, Endorphine. Zum einen das und zum anderen mag ich eben auch manche Dynamiken unten weit lieber. Und ich habe auch einfach keine Top-Energie, um da irgendwie jemanden von oben groß zu bespielen.
Ja, ich habe hier notiert, im Zweifel geht auch mal Service Dom, aber genau das. Also
eben nicht Dom, top. Wenn Service top. Ich kann kein Machtgefälle von oben herstellen.
Da bin ich pragmatisch. Der hat Macht, der das Stöckchen in der Hand hat.
Schon, sicherlich. Es ist ein Machtmittel. Wenn ich halt den Service ausübe, jemanden zu schlagen, dann möchte ich halt auch gerne das auf Zuruf machen. Also ich tue das, weil ich weiß, dass Masochisten, es fühlt sich gut an und sie möchte das und ich, um ihren einen Gefallen zu tun. Außerdem kann ich Hintern anfassen, da bin ich inhaltlich auch mit zufrieden.
Das mag ich vielleicht nochmal einordnen. Du bist jetzt eine Frau und stehst auf Frauen oder auf Kerle? Oder ist es egal?
Normalerweise sage ich immer queer, aber da wir hier bei einem Podcast sind, der es näher einordnet, ich würde mich im bisexuellen Rahmen einordnen, aber mit einem weit größeren Überhang zur Damenwelt. Also die meisten Leute, die ich attraktiv finde, sind Frauen. Es gibt einige nicht-binäre Menschen, die ich attraktiv finde und eine sehr kleine Auswahl an Männern, die ich attraktiv gefunden habe oder attraktiv finde.
Alles klar, gut.
Also mehrheitlich Frauen.
Gut, das heißt, ich kann schon mal auf das Cover draufschreiben, lesbisch.
Ich sage nur, du begibst dich da in einen Streit, weil in der Queerszene gibt es durchaus Streitpunkte, ob Bisexuelle lesbisch sein können.
Das ist ja genau der Punkt, ne? Ich provoziere ein bisschen, weil das sind ja, sag mal so, ich hole jetzt die ganz altklugen Stino-Gedanken raus, werf sie dir vor die Füße und guck mal, was passiert. Weil durch diese Ringe musste ich springen in den letzten Jahren und auch erstmal dazulernen.
Ja, ich würde mich übrigens nicht beleidigt fühlen, wenn du lesbisch schreibst.
Ich schreib's ja nicht. Vielleicht magst du das Cover ja selber machen.
Ich bitte dich. Ich fasse nicht mehr diesen Hasen hier an, weil ich so ungeschickt bin.
Ach, hier, pass auf, nimmst den großen, den kannst du drücken.
Das ja, Bunny. Nein.
Du kannst es drücken und quetschen und machen, aber das Mikrofonkabel hast du bislang in Ruhe gelassen.
Nein, ich bin Profi.
Alles gut.
Ja, ich meinte die Beseilung, fasse ich nicht an, aus Ungeschick.
Die kannst du ruhig anfassen, wenn das hinterher ab ist, das Seil ist kein Thema. Erst eine kleine Frage, nämlich, was ist denn überhaupt queer? Kannst du das definieren?
Ich weiß nicht, ob die Antwort so klein ist, aber queer ist ein Sammelbegriff für Leute, die aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung, ihrer Geschlechtsidentität oder ihrer Sexualität marginalisiert werden. Und ist ein ursprünglich amerikanisch geprägter Kampfbegriff, der eine Beleidigung reclaimed. Also queer war früher eine Beleidigung, wurde dann aber sozusagen von der Szene angenommen als politischer Zusammenschluss von eben Leuten, die durch diese Beleidigung hätten beleidigt werden können, von Menschen, die eben auf diesem genannten Vektor marginalisiert sind. Im Deutschen ist es gar nicht so sehr belegt, sondern eher dieses Sammelbegriff.
Okay, wer ist denn queer und wer ist es nicht?
Das ist bis zu einem gewissen Grad eine Selbstbezeichnung. Das Schöne an queer im Vergleich zu LGBTQI Sternchen und so weiter ist, dass man sich eben nicht sternzeichenhaft unter einen Begriff einordnen muss, sondern man kann sagen, ich bin queer und das entschuldigt dich auch vor der weiteren Erklärung. Wenn du sagst, ich bin queer, dann wird dich die Queer-Szene erstmal als solches annehmen und dir die Gelegenheit geben, dich da selbst zu definieren zu dem Zeitpunkt, wo es notwendig ist.
Aber das hat, der Begriff hat was mit fluiden Geschlechterrollen zu tun.
Unter anderem, also
oder bin ich queer?
Eventuell. Das würde ich dir selbst überlassen, die Entscheidung. Aber ja, also Schwule und Lesben und Bisexuelle gehören zum Queer-Bereich. Aber es gehören eben auch gender-queere Menschen, Trans-Menschen dazu, asexuelle Menschen, weil auch die haben halt eine Sexualität oder...
Also alles, was nicht der Norm entspricht.
Genau.
Also alles, was abseits ist von Mann fickt Frau, Frau fickt Mann. Alles, also was von diesem ganz starren, klassischen, katholischen Rollenbild abweicht, kann ich da einsortieren?
Ja, prinzipiell ja.
Okay, gut. So, und jetzt ist nämlich die Frage, was macht BDSM anders für dich als queeren Menschen? Die Frage ist natürlich gemein, weil du hast ja nicht den Vergleich vorher, nachher. Wie kommen wir da ran? Wie können wir das transportieren? Also glaubst du, dass deine Art BDSM zu leben anders ist als bei Menschen, die nicht queer sind?
Tatsächlich eine schwierige Frage. Vieles, was im BDSM passiert, ist, glaube ich, auch, kann man, glaube ich, auch unter einem queer Begriff einordnen, aber das hängt davon ab, wie weit man es definiert. Und ja, ich bin mir sicher, dass das beeinflusst, wie ich BDSM auslebe. Meine eigene Queerness, weil eben dadurch, dass ich trans bin, bestimmte Erfahrungen in mir mitschwingen, die ich ins BDSM einbauen muss, beziehungsweise um die ich mein BDSM herumplanen muss.
Das hört sich nach Einschränkung an.
Das ist wohl durchaus so, aber. Oder Sicherheitsmechanismen, die man braucht, damit man BDSM sicher ausüben kann, die sind ja, sollten ja allgemein verbreitet sein.
Okay, aber wir stellen erstmal fest, grundsätzlich ist Spielen und BDSM genau das Gleiche. Man handelt das miteinander aus, stellt einen Konsens her und hat unglaublich viel Spaß miteinander.
Ja.
Und so gesehen spielt das erstmal keine Rolle.
Ja, nur das ist halt eventuell, also mit wem du spielst, ist natürlich da bei mir ein Faktor. Weil eben, wenn ich mehrheitlich Frauen attraktiv finde, spiele ich wahrscheinlich eher mit einer Partnerin, denn mit einem Partner. Das ist halt ein Punkt, der da...
Gut, aber das ist ja das Wer, aber nicht das Was, ne?
Ja.
Im Prinzip kommt jede Spielart in Frage. Ich sag mal, wo ich jetzt sagen würde, das könnte problematisch sein, wäre zum Beispiel CBT. Wie kommst du mit dir selber da ins Reine und kann das eine Spielart sein?
Ja, auf gar keinen Fall für mich.
Okay.
Also ja, da kommen wir jetzt zu den direkten Einschränkungen für mich. Ich möchte halt nicht, dass mein Transsein sexualisiert wird im BSM-Kontext. Ich mag es schon, wenn Menschen mich attraktiv finden, offensichtlich. Es gibt halt viele Leute, die einen Fetisch auf Transfrauen haben. Und ich finde das eher unangenehm. Wenn sie mich attraktiv finden, weil ich eine Transfrau bin, muss da halt auch noch eine andere Ebene. Also ich möchte nicht nur der Faktor jetzt eine Frau mit Penis, dass das der Fetisch ist, den ich erfülle. Das sollte nicht meine Rolle in einer Beziehung sein.
Wobei das natürlich so ist, das ist natürlich jemand, der dann dich, so wie du bist, annimmt. Und zwar explizit, also an sich doch positiv.
Ich glaube nämlich, dass er nicht mich als Mensch annimmt. Und nicht meine Erfahrung, dass ich das eigentlich nicht will, sondern er nimmt die Idee einer Transfrau, fetischisiert er. Und ein Fetisch ist ja in der Regel auch was Objektifizierendes.
Gut, aber ich stehe zum Beispiel auch auf Frauen mit Brüsten.
Ja.
Das sorgt ja nicht dafür, dass sich alle Frauen, mit denen ich mich unterhalte, sich deswegen schlecht fühlen, weil sie ja möglicherweise meinem Fetisch entsprechen.
Nein. Es hängt halt auch mal, wie bei jedem Fetisch hängt es davon ab, wie man damit umgeht. Aber für mich ist es halt, wenn das Transsein die Attraktion ist und zu sehr in den Mittelpunkt gestellt wird, unangenehm. Das ist halt auch eine persönliche Grenze. Was des Weiteren rausfällt, ist eben vieles, was in so einen Genderplay-Bereich fällt. Also Leute, die zum Beispiel Sissification betreiben. Also wo sie sozusagen gedemütigt werden dadurch, dass sie in eine Frauenrolle gedrängt werden, sich drängen lassen, Frauenkleidung tragen und so etwas. Und das als Demütigung empfinden, das finde ich, das ist halt so eine mentale Schere bei mir,
das funktioniert bei dir nicht.
Genau, das funktioniert bei mir nicht, aber ich würde auch nicht mit Leuten spielen, die das, sagen wir, wenn man eine Konstellation aufstellen würde, wo ein Top wäre, ich dabei und jemand, der Sissy behandelt werden möchte als zwei Subs. Ich würde mit dieser Person nicht spielen wollen, weil ich sozusagen ich gönne der Person das alles, aber ich möchte es nicht in der Praxis, möchte ich nicht Zeugin davon werden, wie jemand dafür mit einem männlich gelesenen Körper, weiblich gelesene Kleidung zu tragen, das wäre für mich retraumatisierend, wäre halt ein Trigger, der bei mir kommen würde.
Ja, das heißt aber, wenn ich das so ein bisschen raushöre, BDSM ist bei dir eher entsexualisiert, also die Sachen, die du magst, sind nicht unbedingt geschlechtsabhängig. Sondern ne, Spanking auf dem Popo, das ist davon völlig weg, das sind Endorphine, das macht Spaß, das ist schön.
Ja, manches ist auf jeden Fall zumindest getrennt oder auf einer Metaebene sexuell, aber es ist, mit wem ich das ausübe, ist halt auch, also das müssen schon Leute sein, mit denen ich eine Intimitätsebene haben möchte. Ich weiß halt nicht, wie sehr ich platonisch Masochismus zum Beispiel spielen könnte.
Ja, Moment, das eine ist ja eine, es gibt ja da die Ebene der Zuneigung zum Menschen, dann gibt es die sexualisierte Schiene, also Befriedigung schlicht und einfach, Orgasmus und Co.
Ja.
Und das dritte ist eben das Spiel miteinander, umeinander und vielleicht können wir nochmal also DS-Komponenten als eigenen Part reinnehmen. Es gibt ja nun mal Menschen, die sagen, ne, BDSM ist eine Art Vorspiel. Die machen BDSM, da wird ein bisschen mit Handschellen gemacht, da wird gehauen und dann hinterher wird auf jeden Fall gevögelt.
Ja, das ist bei mir nicht so. Ich kann auch eine Session komplett haben, wo kein Sex drin vorkommt und wo danach auch kein Sex ist und bin trotzdem zufrieden.
Zufrieden oder befriedigt? Was befriedigt dich dabei?
Endorphine oder halt ein intensives Erlebnis.
Dann fragen wir doch mal nach den Erlebnissen. Wo kann man denn sagen, das sind die Dinge, wo du sagst, das gefällt mir, das mag ich, das brauche ich, das macht mir Spaß. Spanking? War, glaube ich, das Erste.
Ja, ist zum einen eine meiner liebsten Schmerzgeschmacksrichtungen, denn als halt ein leicht stechender Oberflächenschmerz kurzen Intervallen ist einer, der mir Freude bereitet.
Das wäre dann das Stöckchen?
Ja, oder Hand auch. Ist halt auch kurze Intervalle und Oberflächenschmerz, während halt sowas wie Multipedal und sowas halt eher auf die darunterliegenden Ebenen gehen. Die Schmerzarten, die ich mag, lassen sich gut in Spanking einbauen und ich finde die Dynamik prinzipiell auch interessant. Das ist auf jeden Fall einer meiner Bereiche. also das ist auch einer meiner Hauptmasochismus-Dinge. Ich sag mal, ich habe zwei so hauptsächliche Spielmodi. Der eine ist eben der rein masochistische, wo man auch, ey, lass mal chillen und uns gegenseitig wehtun, spielen kann, wo keine Metaebene aufgebaut wird, sondern wo es einfach direkt um den Austausch von Erfahrungen geht. Das ist auch die, in der ich eben Service-Top-Dinge tun kann. Und dann gibt es halt die Bread-Ebene, die würde ich eher szenisch beschreiben, und da geht es natürlich um eine Dynamik, die da aufgebaut wird.
Kommen wir da dann so langsam in den Bereich Rollenspiel? Eine Überleitung. Ich rieche eine Überleitung. Sehr schön.
Ich fokussiere mich da halt in eine Rolle. Also ich bin immer noch ich selber, aber ich ziehe sozusagen mein Brett selbst nach vorne und tue irgendwelche provokanten und frechen Dinge, um halt eine Reaktion zu haben. Und ich bin normalerweise halt große Freundin davon, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. In dem Moment dann halt eben nicht mehr. Aber es geht mir auch halt nicht in so einem ganz klassischen DS-Sinne darum, eine brave Sub zu sein und mich zu unterwerfen und so sofort, sondern ich möchte halt kein Power-Exchange, sondern ich möchte eine Machtübernahme innerhalb der Szene.
eine feindliche Übernahme. Also der einzige vernünftige Ausweg muss sein, sich unterzuordnen.
Irgendwann kommt halt der Punkt. Es ist aber, Klaus hat auch schon jemand anders im Podcast gesagt, dass es im Grunde ist das ein Spiel, aber man spielt halt, um zu verlieren. Ich spiele, um zu verlieren, aber ich möchte halt überwunden werden, das Spiel soll auch erstmal stattfinden. Und ich glaube, auf lange Sicht, wenn das eine Beziehung ist, spielt der Top auch, um zu verlieren, weil es geht bei diesem ganzen Red-Ding ja nicht darum, dass ich am Ende, dass es halt einmal gemacht wird und danach bin ich für immer eine Sub, sondern es geht halt darum, dass ich immer wieder halt auch zurückkomme und dann ihn provoziere oder sie und so weiter.
Okay, da höre ich jetzt aber raus, gibt eine Session. Mit ja. Anfang und Ende tatsächlich.
Ist mir wichtig, ja.
Ist dir wichtig auch?
Genau, ist halt wichtig, meinen Partnern auf Augenhöhe zu begleiten. Und ich möchte auch nicht, dass die Dynamiken zu sehr in den Alltag reinstrahlen.
Ja, also 24/7 kann man mal vergessen.
Ja, das ist mir nicht möglich. Wer hat doch die Zeit dafür?
Nee, was heißt Zeit, ne? Also da ist ja so eine rund um die Uhr Dynamik, die kann ja auch ganz sanft sein. Ne? Aber das wäre dann wieder DS.
Wäre sehr DS-ig, und wenn ich dann die Energie aufwende, um mich in so eine Dynamik zu begeben, ich glaube, das würde halt sehr viel Energie fressen, die ich für andere Sachen brauche und mich auch in eine Beziehungsdynamik bringen, die ich nicht will. Ich würde auch nicht 24/7 Red sein wollen, dass ich halt immer provozieren muss, um halt das aufrechtzuerhalten, was wir als Beziehung aufgebaut haben.
Du, das ist ja völlig legitim zu sagen, ich lebe das, aber ich lebe es dann, wenn ich will und solange ich will, und genieße das dann auch.
Ja.
Ne, also woanders würde ich jetzt den Unterschied sehen zwischen, ich gehe zum Tennis oder ich werde Profi und mache das 6-7 Mal die Woche von morgens bis abends, dass ich Training mache und alles auf dieses Ziel drauf rausschraube. Da ist ja schon ein Unterschied. Das eine ist halt, das macht man einfach, weil es einem Spaß macht. Das andere macht man, weil man ein Ziel erreichen will.
Ja, genau.
Und ich glaube, das Ziel ist ja gar nicht so wichtig, sondern im Moment fühlst du dich mit dem Weg einfach sehr wohl.
Ist richtig, ja, genau.
Wir nehmen jetzt mal, ich habe ja meinen Spickzettel, das ist mal schön, da kann ich mich dran festhalten. Ich mag an der Sache Rollenspiel mal so ein bisschen hängen bleiben. Und zwar nicht Pen und Paper.
Nicht?
Nee, das musst du in deinem eigenen Podcast machen. Ja, obwohl ich weiß, dass viele Menschen in der Szene, zumindest um mich herum, die machen auch ihre Pen-and-Paper-Abende und ja. Das muss auch ganz klasse sein, bin ich aber überhaupt nicht der Typ für, könnte ich keine einzige kluge Frage zu stellen.
Ja, wir sind aber, weil ich glaube, die BDSMler sind auch Nerds, also meine Erfahrung ist, dass BDSMler auch sehr nerdig sind.
Boah, ach, mag ich jetzt weder bestätigen noch dementieren.
Ja, aber das Pen-and-Paper-Rollenspiel war meine mediale Erstbegegnung mit BDSM.
Na gut, ganz kurzer Ausblick. Gehen wir doch zum Pen-and-Paper. Und da geht die Tasche hoch.
Ja, ich habe ein Ding der Woche gebracht. Ich weiß, du magst es gar nicht.
Ein Ding der Woche, sehr schön.
Ich weiß, du magst gar nicht so gerne, wenn man Bücher mit hat, aber das sind Illustrationen.
Okay, ich bekomme ein Bilderbuch.
Nein. Um es dir zu kontextualisieren, das ist 1999 erschienen, also 20 Jahre
her. Das Ding, ich
habe Lesezeichen drin.
Okay.
Da ist nämlich ein Setting beschrieben, das sehr BDSM-ige Anleihen hat und Illustrationen dazu. Das war das erste Mal, dass ich bewusst BDSM gesehen habe.
Okay, ich habe es jetzt erstmal in die Hand genommen. Ich mache jetzt erstmal, schnapp jetzt mal mein Handy und mache ein Foto vom Cover. Blutrosen und Marasken.
Das schwarze Auge.
Das schwarze Auge, ja. Orion, Marasken und die blutige See, eine DSA-Spielhilfe aus der Reihe Aventurische Region. Okay, Skeletor ist vorne drauf. Ich glaube, jetzt werde ich getötet.
Ach, du echt.
Okay, das ist das Ding der Woche. Es gibt Lesezeichen, habe ich gehört.
Genau.
Ah, da liegt ein Kärtchen drin.
Das kommt aus einer anderen Publikation, aber da werde ich gleich darüber reden.
Zwei Frauen mit Brüsten und ja. Mhm. Kunilingus steht auf der Karte.
Ja.
Ah ja, das ist ein Lesezeichen. Interessant.
Ich habe es mal thematisch verwendet, genau.
So, also erstmal ganz kurz für die, die keine Ahnung haben. Dieses Buch ist ein...
Das ist sozusagen, das Schwarze Auge ist ein Fantasy-Rollenspiel, man stellt Charakter in einer Fantasy-Welt dar, dies beschreibt einen Teil dieser Fantasy-Welt, in der ist ein so ein Setting-Element drin, das ein, sagen wir mal, Gore mit einer Femdom-Ästhetik Ding hat, das ist bei vielen Fans nicht gut angekommen, aber es war damals mit zarten 14 meine erste Begegnung mit BDSM in illustrierter Form.
Also generell so ein Buch, das man hat einen Spielleiter, der liest im Prinzip daraus die richtigen Bausteine.
Genau.
Gut. Also er leitet das Spiel, die anderen Spieler mit ihm, da wird irgendwas ausgerechnet mit irgendwelchen Angriffen und weiß der Kuckuck was und am Ende überlebt man hoffentlich.
Wenn es euch mehr interessiert, wir haben einen Podcast dazu.
Genau, dann da bitte reinhören. Ne? Ich, wie gesagt, nur die ganz kurze Version. Ja, ich sehe das Lesezeichen, ich sehe Frau mit Halsband, Ring der O, nackig, irgendwie von Schlingpflanzen gepackt und sie schreit und sieht auch ein bisschen unglücklich aus und hat sogar ein Nasenpiercing und keine Haare.
Das ist eine Ästhetik, genau, die weiteren Lesezeichen sind davor.
Ah, habe ich alle überblättert, Entschuldigung.
Ja.
Leider dürfen wir das ja so nicht veröffentlichen. Das Witzige ist, das nächste Lesezeichen ist wieder so ein Kärtchen, das heißt dann Fesselspiele, da ist wieder eine Frau in Korsett und Mann irgendwo angekettet und sie hängt da mit der Gerte rum, ja. Ich nehme jetzt die Lesezeichen hier gerade alle raus.
Ja, klar.
Ist das okay?
Auf jeden Fall. Ich erzähle jetzt den Lesezeichen auch gleich ein paar Worte.
Ah ja, der 12-Götter-Glaube, Orte in Oron. Und siehe da, auch da wieder Menschen im Harnes vor einem Wägelchen. 99. Sehr schick. Ich müsste jetzt die ganzen Texte lesen, aber ich glaube, A, darf ich das nicht und B, wird das zu lange dauern? So, das nächste. Also ich blätter ja von hinten nach vorne. Auch da, die, ich sag mal, Göttin und der... Die sehen immer so unglücklich aus. Der nackte Mann, halb auf Knien, auch da wieder mit Halsband. Das haben die aber ganz schön untergebracht in der Publikation für jedermann.
Ja.
Ist das ganz schön explizit?
Für den Massenmarkt ist das sehr explizit.
Und da hast du es geschafft, nicht drauf zu kommen, dass das interessant für dich ist.
Also das ist halt in der Beschreibung so, so dystopisch dargestellt alles. Und wie gesagt, ich wusste ja, dass es interessant für mich ist. Ich habe mir nur nicht zugestanden, es zu verfolgen.
Also ich muss auch mal sagen, ich blätter gerade noch mal ein bisschen durch und das ist nur auf diesen drei Seiten tatsächlich. Auf den anderen Seiten sind hier Schiffe abgebildet und irgendwie ein Marktplatz und sowas, ne?
Genau.
Also du bist daran wirklich hängen geblieben an diesen Bildern.
Das ist mir in Erinnerung geblieben, aber da ist halt auch vieles drauf, was ich persönlich heute nicht mache. Also ich glaube, keines der Bilder zeigt irgendwas, was für mich heute eine attraktive Situation wäre.
Ja, ich hatte gerade eben schon überlegt, die Frau, der die Haare abrasiert werden, das wäre jetzt nur gerade nicht das Richtige für dich.
Absolut nicht, das wäre auch auf jeden Fall ein Hardlimit bei mir, Haare abrasieren. Blutende Wunden auch nicht meins, Wagen rumziehen, klingt mir zu anstrengend.
Klingt dir zu anstrengend? Ja gut, das ist ja eine Frage der Überzeugung, ne?
Ja, die ist nicht da.
Jetzt habe ich natürlich das clevere Kunststück vollbracht, die Lesezeichen rausgenommen und jetzt habe ich es wieder gefunden. Jetzt hatte ich das ja auch. Ich habe auch mal in so einem PM-Magazin, ich glaube, da war ich 9 oder so, habe ich da auch mal was gefunden. Da ging es dann um Kreuzigungen, wie man Leute über so ein Kreuz drüber binden kann, was maximal unangenehm aussah. Das hast du aufgehoben, weil du sowas eh aufhebst oder weil dir das jetzt...
Ich habe eine große Sammlung an Rollenspielmaterial, weil ich das, ist halt eines meiner großen Hobbys. Entsprechend habe ich das sowieso alles aufgehoben.
Okay, aber die Lesezeichen hast du jetzt für mich reingemacht.
Die Lesezeichen habe ich für dich reingemacht. Die kommen aus einer anderen Publikation, einfach mal 20 Jahre später, die auch ein bisschen anders und positiver mit Sexualität umgeht. Und
ja, was ich jetzt natürlich nur habe, sind die Bilder. Aber hier sind natürlich auch ganz viele Texte und Handlungen. Haben die denn was damit zu tun mit den Bildern?
Auf jeden Fall. Das Setting ist halt eine Fantasy-Welt, in der halt in einem Teil der Welt haben Anbeter von so Dämonen die Macht übernommen und da einen praktisch BDSM-igen Unterdrückungsstaat gemacht, wobei BDSM natürlich instrumentalisiert wird, um das Böse von Sexualität darzustellen, was schon mal kein richtig guter Ansatz ist. Es gibt irgendwo am Anfang des Buches auch einen Achtelseiter-Kasten, der einem erzählt, dass BDSM nicht prinzipiell was Schlechtes sein muss. Und danach...
Ach, das gibt es?
Ja.
Immerhin.
Ansonsten sind diese BDSM-Menschen halt einfach die Bösen, aber auch irgendwie eine Versuchung ausstrahlen, dadurch, dass sie einem halt ermöglichen, jegliche Fantasien auszuleben in ihrem Schreckensreich auf Kosten der armen Sklaven. Also es ist halt alles super non-konsensuell in der Welt, was ich unangenehm finde.
Moment, die Sklaven sind tatsächlich Sklaven, also unfreiwillig, aber die BDSM-Menschen sind, also die haben schon einen sexuellen Spaß daran.
Ja, ja, genau.
Aber mit Menschen, die nicht auch unbedingt Spaß daran haben müssen.
Ja, ja, richtig, so ein Gore angehauchtes Setting.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ja, ich glaube, das ist die Gore, aber mit Femdom-Ästhetik.
Was gibt's dazu noch zu sagen? Was muss ich noch wissen? Also es hat viele Eselsohren, ehrlich gesagt, die nicht so oft durchgespielt haben.
Es ist ein, öfter benutzt es halt so ein das Ding ist eher zum Nachschlagen, ist keine Handlung, sondern eher eine Beschreibung von Orten und Kulturen und sowas.
Ja, da kann man sich wirklich, da muss man, oh Gott, Handel und Wirtschaft und hier wird einfach eine Welt beschrieben, eine alternative Realität.
Genau, und die hat halt eben diesen einen kinky Abschnitt. Es hat mich nicht vom Rollenspiel abgehalten und ich bin ja auch letztlich zum BDSM gekommen, das gesehen zu haben. Ich weiß nicht, ob das ein guter medialer Erstkontakt war, weil es halt schon, die Illustrationen schon eher hart sind und die Beschreibung halt auch eben eher ein bisschen unangenehm.
Ja, es wird halt, es im Prinzip ist halt nur Macht und Ohnmacht quasi wird dargestellt. Ja. Das Ganze ein bisschen sexy dargestellt. Aber das ist ja schon mal ein Signal, wenn man dann merkt, Mensch, ich komme an diesen Bildern nicht vorbei, ich sehe sie und sie brennen sich ins Gedächtnis ein, obwohl ja alles, was da drin steht, im Prinzip sagt, tu es nicht, das ist uninteressant, lass das, das ist eine ferne Dystopie, die du nicht haben willst.
Ja, genau, und der Abschnitt, der sagt, dass es eigentlich cool ist, ist mir auch in Erinnerung geblieben, mit so, ja, okay, gut zu wissen. Es gab auch halt weitere Publikationen, die, sagen wir, das Thema ein bisschen netter behandelt haben, daher kommen diese Karten, die sind Teil einer Spielmechanik dort.
Die Lesezeichen, die sind im Moment, die sind Teil einer Spielmechanik. Also okay, dann mag ich sie doch mal beschreiben, ist halt schwierig, ne? Es sind halt Bilder, die irgendwie viel mit Sex zu tun haben. Harte Gangart ist zum Beispiel die Frau mit dem roten Hintern, die von einem anderen Mädel gehauen wird. Das sieht so ein bisschen aus wie Tarotkarten, muss ich gestehen.
Genau, das ist Wege der Vereinigung heißt das Buch. Das ist halt auch für das schwarze Auge. Da geht es um halt Sexualität, die man da einbauen kann, das Spiel, wenn man das möchte. Richtet sich auch an explizit an ein erwachseneres Publikum.
Ach.
Im Gegensatz zu diesem Buch, das für den Massenmarkt gemacht wurde.
Ja.
Und da gibt es halt eine Consent-Mechanik, nämlich, wenn die Charakter was miteinander haben, sucht sich jede Spielerin sozusagen eine von den Karten aus, die sie vorschlagen möchte. Und man kann nur die Charakter dürfen darüber reden. Die Spieler dürfen sich nicht gegenseitig kommunizieren, um eben deutlich zu machen, dass Consent ein wichtiges Element in der, auch in der Welt und für Sexualität ist. Das heißt, wenn man jetzt weiter spielen würde, sagt einer, hey, ich nehme hier, mein Charakter möchte jetzt gerade Fesselspiele machen und die andere Person sagt, ja, mein Charakter möchte Kunilingus haben. Und dann wirft man die Karten und wenn man sich auf keine einigen kann, dann ist der Sex halt schlecht für die Charakter.
Ja, wie im echten Leben, ne?
Wie im echten Leben, genau.
So, jetzt hast du es aber doch geschafft, mir hier eine Viertelstunde Pen and Paper einzuschummeln.
Du kannst ja schneiden.
Ja, so gemeint bin ich nicht. Das ist ja für dich wichtig. Also, wir wollen das ja auch dann mit drin haben, ne? Ja. So, aber jetzt komm, ich habe das schon zweimal gefragt, Rollenspiel und BDSM. Das musst du jetzt ein bisschen erklären. Ich werf dir einen Begriff von dir nämlich hin, einfach mal Punishment.
Ja, genau.
So, das verorte ich da ganz deutlich.
Es ist auf jeden Fall ein Ding, das eine Metaebene braucht. Du hast, das ist Bestrafungsfantasie im Grunde für die Leute, die mit englischen Wortspielen nicht so.
Wir nehmen den Begriff auseinander, Fun und Punishment, also Spaß und Bestrafung, kurz zusammen, Bespaßung, Punishment.
Ja, genau, also es geht eben bei dem Spiel nicht darum, tatsächlich bestraft zu werden und eine Verhaltensänderung herbeizuführen, wie ich schon gesagt habe. Denn ich möchte mein Verhalten auch nicht ändern und ich möchte auch nicht für irgendwelche Dinge, die ich im realen Leben tue, ich möchte nicht, dass da jemand drüber richtet und das mit Strafmaßnahmen sanktioniert und ich möchte auch halt im Alltag keine Regeln haben. Folglich, um trotzdem so ein Bread-Ding und einen Anlass für Bestrafungsfantasien zu haben, muss man eben diesen Anlass schaffen. Und das Ziel ist am Ende eben dann doch die Freude an der Dynamik und am Masochismus von beiden Seiten. Oder vom Sadismus dann natürlich bei der Gegenperson. Das ist schon Rollenspiel.
Okay, komm, gehen wir mal ganz konkret ran. Wir nehmen jetzt mal eine schöne Situation. Ich weiß nicht, irgendwie, sagen wir mal, ein spielfähiger Stammtisch, wo man dann sagt, eine Session. Wie einigt man sich denn darauf, okay, jetzt geht das los? Und ärgerst du dann, provozierst du dann? Was tust du denn? Du willst ja eine Reaktion provozieren.
In der Tat, ich würde zuvor natürlich halt deutlich machen, was ich von dieser Session möchte, indem ich mit der Person vorher spreche. bevor man überhaupt anfängt zu spielen, muss man ja seine Erwartungen deutlich machen.
Gut, du kannst ja nicht hingehen und sagen, pass auf, wenn wir gleich anfangen, dann werde ich dich ärgern und irgendwann wird es dir zu viel sein. Das würde man ja die Session mit einem Art Drehbuch bestimmen. Das will man ja nicht. Oder doch?
Was du gerade beschrieben hast, ist ja kein Drehbuch, sondern eher eine Prophezeiung dessen, was passieren wird.
Ja, also die Frage ist, wie sehr beharrst du darauf, dass das auch passiert?
Wenn ich jetzt eine Person ärgere und da keine Reaktion kommt, dann spielen wir, glaube ich, aneinander vorbei. Also wenn jemand sagt, knie dich hin und ich sage, ey, warum sollte ich? Und dann zuckt er mit den Schultern und geht weg oder ist verzweifelt oder nee, dann mal was anderes, kann ich dir einen Tee machen? Das ist
okay, also da soll dann auch eine Reaktion kommen und auch eine körperliche im Zweifel.
Im Zweifel auch. Ich glaube, man muss erstmal sich ein bisschen reinspielen in die Dynamik.
Ja.
Also ich kann, wenn ich direkt also gut, wenn man sehr wenig Zeit hat, kann ich auch direkt irgendwas sagen, was sofortige Reaktionen verlangt und dann geht es sofort zur Sache. Aber es ist hilfreich und das ist auch ein Rollenspielelement, ein bisschen die Dynamik im Verlauf der Session zu erforschen. Wie gesagt, Machtübernahme. Ich erteile sozusagen meiner Partnerin einen Erziehungsauftrag in Anführungszeichen und gebe ihr dann Anlässe, idealerweise diesen auszuüben.
Das ist ja immer eine Kurzzeitgeschichte.
Ja.
Nehmen wir mal an, Ziel ist, Jasmin macht meinen perfekten Kaffee. Und der erste Kaffee kommt mit Salz. Ist das dann die Provokation, die Handeln erfordert?
Ja, wahrscheinlich, wenn ich schon Salz in den Kaffee schmeiße, ja. Yeah. Ich würde natürlich erstmal hinterfragen, warum ich überhaupt den Kaffee machen soll, wenn ich keinen trinke.
Ja, damit der andere einen Grund hat, dich zu bestrafen dafür, dass der Kaffee falsch ist.
Es ist ja die Metaebene.
Ja.
Genau, aber wenn mich eine Top-Person auffordern würde, mach mir einen Kaffee erstmal, dann würde ich erstmal im Spiel das hinterfragen, um ein bisschen in ein Gespräch zu kommen und nicht so.
Der Spieleinstieg ist also nicht, wenn du mir jetzt keinen Kaffee machst, hau ich dich.
Genau. An den Punkt muss man erstmal kommen. Das meinte ich mit reinspielen.
Das stelle ich mir schwierig vor.
Findest du?
Ja. Ich muss mich ja erstmal dann darauf einigen, zu sagen, okay, wir machen heute was. Wir legen eine Richtung fest. Und dann, ja, dann der erste Satz muss ja dann schon mal stimmen. Das muss ja irgendwie eine Einladung sein.
Ich glaube, man darf da nicht so verbissen rangehen und darf da auch nicht so Angst vorhaben, dass jetzt der erste Satz muss gut sein. Das ist ja.
Nein, ich versuche jetzt eine Anleitung zu bauen für so, hier hat man Jasmin, wie geht's los? Na, wie kriegt man dich? Also, ich kenne halt schon diese Begegnung auf Stammtischen zum Beispiel. Man lernt jemand kennen und dann fängt er an, einen permanent irgendwie falsch zu nennen oder was weiß ich, irgendwas, wo man dann merkt, okay, da ist immer so ein Grinsen dabei, das ist jetzt eine Provokation und dann muss man eben gucken, wie löse ich das auf? Gehe ich drauf ein oder nicht? Ne?
Genau, es kann auch aus der Situation heraus entstehen, sowas natürlich. Aber
ich stelle mir dieses Vorgespräch da vor, als Hinderungsgrund vor.
Dass man vorher sagt, was man möchte?
Ja, ne, weil also alles, was ich mir da so vorstellen kann, das entsteht immer aus einer bestimmten Situation heraus einfach. Da wird nicht vorher was abgesprochen, sondern man gleitet da so dynamisch rein. Bei dir ist ja noch ein Vorgespräch da, wo man das definiert. Und ab dem Moment scheint der Modus ja so wie so ein On-Knopf zu laufen.
Ich selber bin ja auch nicht sofort auf 100% provokante Modus, sondern muss da auch reinkommen. Und das Vorgespräch muss ja halt auch nicht so, es muss zum einen ja nicht Vorgespräch, Schalter, dann spielen wir, es kann ja auch, was weiß ich, vorher im WhatsApp oder was auch immer stattfinden, wenn man sich verabredet.
Ah, okay, es muss also nicht direkt vorher sein, es kann auch am anderen Tag passieren.
Ja, genau. Es geht mir darum, dass meinem Gegenüber bewusst ist, dass ich zum Beispiel Punishment möchte und nicht ein DS-Ding zum Beispiel.
Ja.
Und dass meine Grenzen bekannt sind.
Okay, das heißt, das ist also gar nicht jetzt eine Definition, wir machen heute die und die Session, sondern wir lernen uns erstmal kennen und klopfen ab, wo wir denn hinwollen.
Ja, genau.
Und ab dem Moment kann man dann ja wirklich völlig frei agieren. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, ich bin ein bisschen unfreundlich, mach dir nichts draus, es liegt nur dran, dass ich irgendwie Haue brauche.
So hätte ich es nicht ausgedrückt, aber ja.
Wie würdest du es ausdrücken?
Das aus der Gesprächssituation entschieden, nicht
Ich kann da ja immer nur für mich sprechen.
Ne? Ja. Es ist auch nicht falsch, was du gesagt hast.
Okay, es kommt dann dazu, dass eine Provokation da ist. Die ist dir wichtig, dass es eine Provokation ist?
Ja, oder ich brauche halt einen Auslösungsmoment, genau.
Okay, und dann möchtest du gehauen werden?
In der Regel ja.
Okay, das heißt ja auch mit, ich sag mal, mit großem Rufstart und Trara, hier, das war jetzt unverschämt, ich leg dich übers Knie und los geht's, oder? Also ist das eher eine ruhigere Situation?
Tendenziell wahrscheinlich eher ein bisschen, bisschen mehr Pathos, wie du es am Anfang beschrieben hast, aber das liegt halt auch daran, dass ich so Session basiert spiele. Das verleitet einen ja dazu, ein bisschen mehr ein Ereignis draus zu machen.
Ja. Ich muss mal nochmal fragen, das hat jetzt aber nichts mit einem Rollenspiel zu tun im Sinne von, also würde ich jetzt dran denken, an sowas wie Verkleiden oder eine Rolle einnehmen, Krankenschwester und keiner der Oberarzt als Beispiel, Entschuldigung.
Wahrscheinlich könnte ich das, weil Rollenspiel als das Pen and Paper Rollenspiel als Hobby mich dazu befähigt, da diese Skills reinzubringen, aber das ist nicht der Reiz für mich. Nee, ich spiele praktisch Jasmin in mehr Red.
Ja, das hätte ich jetzt erwartet, dass du da so ein bisschen dann auch das ich würde jetzt erwarten, dass das eine ganz gute Einstiegsmöglichkeit ist, dass man so ein Setting aufbaut, also eine Szenerie, in der es dann leichter fällt, sich zu bewegen.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Mir mangelt es an der praktischen Erfahrung, das umgesetzt zu haben.
Okay, es ist also auf deiner To-Do-Liste ab diesem Moment. Sehr gut.
Ja.
Vielleicht schicke ich dich mal zum Cook. Die machen ja ganz feine Sachen in dem Bereich. Okay. Hauen und bestrafen, jetzt sagst du ja nicht, um eine Verhaltensänderung zu bringen. Aber natürlich ist irgendwann mal gut, dann ich werde mich jetzt verhalten. Also für den Moment, für diese Session soll schon eine Verhaltensänderung stattfinden.
Genau. So wie ich bei vielen DS-Menschen so Bestrafungsdinge verstehe, geht es halt da tatsächlich darum, dass jetzt eine Strafe für tatsächliches Fehlverhalten, für einen Bruch von etablierten Regeln passiert und diese Strafe eben auch als Strafe wahrgenommen werden soll, also etwas als etwas Unangenehmes.
Für ja.
Eventuell sogar beide. Dass halt, dass ein Top zum Beispiel auch ehrlich enttäuscht ist, weil die Sub die Regeln gebrochen hat und er sie jetzt strafen muss und solche Dinge. Diese Emotionsebene möchte ich halt eigentlich gar nicht, also den Teil möchte ich nicht und ich möchte eben auch nicht du Jasmin, hast jetzt tatsächlich etwas falsch gemacht, dein.
Okay, es geht dir um eine Legitimation. Sich zu treffen und dann sich da hinzulegen und zu sagen, hau mir mal auf den Hintern. Das ist ja irgendwie langweilig und blöd. Sagen, ich habe ein Verhalten an den Tag gelegt und jetzt bekomme ich eine Konsequenz für eben jenes Verhalten, die auch beliebig oft wiederholbar ist. Das legitimiert ja den Vorgang.
Ja.
Du legitimierst den Vorgang. Du gibst ein Einverständnis, indem du eben eine Salz in den Kaffee kippst.
Ja, ich kann ja im Spiel durch den Grad der Wertigkeit, den ich an den Tag lege, auch regulieren, wie weit es denn gerade gehen soll. Also ich kann praktisch im Spiel sagen, hey, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr haben, indem ich halt weiter frech bin, obwohl ich schon über die Knie liege. Oder ich kann halt sagen, ey, okay, ist gut, ich tue, was du willst. Und dann läutet das ein bisschen so ein anderer Teil der Session ein.
Das ist Kontrolle, die brauchst du einfach.
Bis zu einem gewissen Grad, ja. Ich möchte zumindest ein aktiver Teil der Szenengestaltung sein.
Ja, es gibt ja diese Sichtweise, dass man sagt, ich will die Kontrolle völlig abgeben und mich da quasi unterordnen. Oder eben auch zu sagen, nein, ich genieße eben den Schmerz, ich bin Masochist und ich möchte aber Kontrolle behalten dabei.
Ja.
Brauche aber ein Setting, was mir erlaubt, nicht zurückzuhauen, zu sagen, spinnst du.
Ja, und es ist halt eben auch ein anderes Gefühl, als wenn man eben halt nur masochistische Dinge, also wenn man ohne irgendwas drumherum geschlagen wird, aus Spaß daran. Das fühlt sich anders an, als wenn eben da eine Session stattfindet, in der ein Anlass geschaffen wird. Aber ja, Legitimation trifft es tatsächlich.
Ist ja auch gar nicht falsch, ne? Man muss ja wirklich gucken, wenn man verrückte Sachen macht, die meisten Menschen, die finden irgendeinen Grund, warum das jetzt in Ordnung war, hier ein neues Aufnahmegerät für einen Podcast zu kaufen, weil es natürlich viel besser klingt. Natürlich wäre es noch Jahre mit dem alten Ding gegangen, aber man sucht Gründe.
Ja.
Ich habe so ein paar Hörerfragen zu dem Bereich. Ich lese einfach mal vor. Sternchen 16.11.1980. Ich habe mir nämlich sagen lassen, das sei ein Geburtsdatum. Hat heute also nicht Geburtstag. Rollenspiele in der DS-Beziehung, klappt das oder verwischt dann das Machtgefälle? Trifft ja auf dich gar nicht zu.
Nee, trifft auf mich gar nicht zu.
Tja, Sternchen, Pech gehabt.
Ja, man könnte jetzt spekulieren, aber.
Da frage ich dann einfach, wenn ich jemanden habe, auf den diese Frage genauso passt. Ich habe hier noch stehen Motivation. Ich würde jetzt behaupten, du machst das, weil es fühlt sich hinterher schön an.
Ja.
Nicht währenddessen?
Teils.
Also wie geht's dir hinterher? Du hast was auf den Popo gekriegt, hast du dir sogar noch eine Entschuldigung abgerungen und versprochen, die nächsten 20 Minuten das nicht mehr zu tun.
Oder auch für immer, muss das Versprechen ja nicht halten.
Ah, oh, ja, wird ja verzweifeln.
Anlässe schaffen.
Ja. Ja, so Versprechen machen, damit man es dann ordentlich brechen kann mit Karacho.
Ja.
Liebe Hörer, ihr könnt dieses Grinsen gerade nicht sehen, aber ich glaube, das ist ein guter Punkt. Also es geht wirklich um den Spaß am Spiel, um das Genießen. Ja. Die Frage ist, wie geht man dann auseinander? Sagt man so, jetzt glüht der Hintern, jetzt reicht es, jetzt ist gut, oder?
Eine große Freundin von Nachsorge tatsächlich. Als auch wieder Trans-Dinge. Ich hatte es lange Zeit Probleme, Leute zu berühren. Und war ein bisschen touch-starved auf jeden Fall. Und hier, nachdem ich halt tatsächlich geschlagen wurde, an die Grenzen gebracht wurde, vielleicht ein bisschen sogar, dann möchte ich auch gerne gehalten werden danach. Und ich lasse es dann halt auch lieber ein bisschen ausklingen, das Ganze, anstatt zu sagen, ja cool, High Five und jetzt auf zum Bus, ich habe noch was zu tun. Ich brauche halt ein bisschen Ausklang, um dann halt aus Situationen rauszukommen, so einen Subdrop zu vermeiden, also den Endorphinkater.
Ja, wir nennen es jetzt mal einfach mal Absturz oder dieses Gefühl von, ich bin jetzt allein plötzlich wieder, ne?
Ja, genau. Das genau, deswegen Nachsorge ist auf jeden Fall ein Teil der Session, für den man Zeitplanung braucht.
Ah, Zeitplanung. Wie viel Stunden planst du denn für so eine Session ein?
Das hängt halt natürlich davon ab, wie viel ich und die Partnerin gerade zur Verfügung haben, aber ist eher ein Ding, das ein paar Stunden in Anspruch nimmt, idealerweise, die ich in der Dynamik verbringe, denn nur wenige Minuten oder eine halbe Stunde oder sowas.
Auch da drängt sich mir wieder dieses Gefühl auf, diese Nähe hinterher. Auch das wird ja legitimiert durch die Handlung vorher.
Ja, was sein, dass ich so neurotisch bin, ja.
Naja, nein, das ist einfach so die Frage, ne? Das ist ein Konzept, was dir einfach gut tut.
Ja.
Und das ist doch schön. Und genau dann ist es ja auch erlaubt, wenn es dir Spaß macht, dir gut tut und auf die Art eine Befriedigung verschafft, dann ist das ja genau richtig. Finde ich persönlich jetzt einfach mal schön, so ein Gegengewicht auch mal zu haben zu Menschen, die diese unfassbaren Sessions über Tage und irgendwas immer auch wollen.
Ja.
Und planen. Einfach mal zu sagen, okay, das gibt mir ganz bestimmte Aspekte und in dem Rahmen bewege ich mich. Mhm. Ich mag nochmal das Thema Beziehungen ein bisschen aufrühren. Du sprichst ja immer von jemandem, mit dem du etwas machst. Das heißt, eine Beziehung, eine feste Partnerschaft ist jetzt für dich keine Voraussetzung, um zu spielen.
Nein, nicht wirklich. Ist keine Voraussetzung. Ich habe jetzt meine Spielerfahrungen nach der Transition, also die tatsächlich absichtlichen, mit jemandem gehabt, wo ich sagen würde, dass es eine Freundin mit Vorzügen ist.
Aber es ist ja die Frage, ob eine Beziehung da nicht die Sache einfacher macht oder interessanter macht.
Eventuell, ja.
Bist du da aktiv auf der Suche oder ja, was ist das gerade für ein Prozess, den du hast? Ne? Okay, Transition auf der einen Seite, BDSM auf der anderen Seite. Dann ist die Frage, will man einen Partner, einen festen, mit dem man das alles teilt oder will man lieber, ich sag mal, forschen?
Ich bin mir jetzt, ich möchte das Ganze ja auch nicht zu sehr wie eine Kontaktanzeige klingen lassen, aber
keine Sorge.
Also prinzipiell bin ich sicherlich für eine Partnerschaft offen. Ich hatte jetzt auch tatsächlich lange keine wirklich langjährige Beziehung mehr, sondern halt eher Dates oder Damenbekanntschaften und halt eben Freundschaften mit Vorzügen. Das funktioniert für mich eigentlich auch ganz gut. Entsprechend bin ich nicht aktiv auf der Suche nach der langen monogamen Beziehung jetzt gerade, die irgendwie am Horizont steht, aber ich bin da offen, verwende nicht viel Energie darauf, jetzt den Datingmarkt abzuchecken oder so etwas.
Ja, meine Frage wäre ja, ob du dir eine andere, ich sag mal, tiefer gehende Art von BDSM vorstellen kannst, mit jemandem, mit dem du dann auch in einer Partnerschaft lebst.
Vorstellbar wäre es sicherlich. Ich weiß halt nicht, wie das funktionieren würde, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Haus leben würde oder wenn man sich jeden Tag sieht, wie sehr dann BDSM und Alltag ineinander greifen.
Das kann ja auch sein, dass du sagst, das würde dann nicht mehr gehen zum Beispiel.
Ich weiß es halt nicht. Ich kann dir da nicht sagen, wie sich das entwickelt und was daraus wird. Ich stelle es mir halt erstmal nicht so vor, dass ich eine Beziehung habe, in der ich eben, wie gesagt, 24/7 fällt raus. Aber vielleicht funktioniert halt auch eine Beziehung, wo es dann eben tatsächlich spontaner zum Spiel kommt, weil der Modus für beide Leute da ist. Aber da fehlen mir die Erfahrungswerte, es einzuordnen. Und ich möchte auch nicht, es gibt sicherlich Sachen, die ich komplett ausschließen würde, aber ich möchte jetzt nicht vorweggreifen, wie sich BDSM in einer Beziehung entwickeln würde, sollte ich eine haben.
Ja gut, da haben wir ja einen Ansatzpunkt, dass wir sagen können, in ein, zwei Jahren sprechen wir nochmal. Dann möchte ich mal hören, was passiert ist in der Zwischenzeit.
Gerne.
Es gibt halt Menschen, die haben einfach sich einen Plan gemacht für die nächsten Jahre und sagen, okay, ich habe bestimmte Ziele und darauf arbeite ich jetzt hin.
Ja, ich habe einen Plan, aber der ist gar nicht so BDSM bezogen. Mein Plan ist eher auf meine Transition fokussiert.
Ja, es hat ja auch Priorität nun mal, ne? Erstmal dieser Teil der Identität und dann, ich glaube, ist BDSM vielleicht ein Luxusproblem?
Das hängt halt davon ab, wie drängend das für Menschen ist. Also für mich ist es, ich würde es nicht als Luxusproblem bezeichnen, aber es ist eher eine weitere Szene, ein Interesse, dem ich folgen kann, eine Art meiner Sexualität auszuüben, die mir momentan auch, also ich hatte vor kurzem einen Date, das sehr Vanilla war und da habe ich auch schon gemerkt, eigentlich hätte ich gerade mehr Lust, mehr BDSM-Zeug zu machen, ohne das Date jetzt irgendwie als schlecht zu bezeichnen, aber ich merke schon, dass es mir gerade viel gibt, aber es ist nicht das erste meiner Probleme und ich würde es auch gar nicht als Problem bezeichnen.
Okay, aber ja, da merkt man vielleicht so ein bisschen das Setting, ne? Also BDSM ist wunderschön und das macht auch viel Spaß, aber du brauchst halt eine gewisse Freiheit im Kopf. Dann nehme ich diesen ganzen Beziehungspunkt, den streiche ich jetzt bei mir einmal durch und wie gesagt, den nehmen wir uns irgendwann nochmal vor.
Ja.
Dann gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist. Dann springen wir mal weiter zum schönen nächsten Themenpunkt hier. Nerd ist ihr Hobby. Das heißt, wir machen jetzt ein bisschen Podcast-Werbung. Du sprichst ja mit Serena eben über diese drei Themenkomplexe.
Ja.
Für die Hörer, die das jetzt noch nicht gehört haben.
Schande über euch. Aber ihr solltet.
Ja, also sagen wir mal so, wie kriegst du die drei Themen da unter?
Ja, wir reden halt über Pen-and-Paper-Rollenspiel, was unser Hobby ist, über das wir uns kennengelernt haben und andere Nerd-Dinge. Wir reden über Queerness, wir sind beide queer auf unterschiedliche Arten und das ist auch eins der Themenfelder, die natürlich unseren Alltag mitbestimmen und wir reden über Kink-Themen, weil auch das eben Überschneidung zwischen uns beiden ist. Und wir transportieren also praktisch die Gespräche, die wir normalerweise haben würden, ein bisschen für den Podcast aufbereitet. Also wenn wir reden untereinander, dann springen wir auch zwischen diesen Themenfeldern oft hin und her. Also der Zusammenhang sind vor allen Dingen ich und Serena als Moderatorinnen, weil das eben die Themen sind, die uns bewegen und wir darüber sprechen wollen. Und dann gibt es immer wieder Überschneidungen, die wir finden und die wir dann in Podcast-Folgen herausstellen. Zum Beispiel eine darüber, wie Machtgefälle-Dynamiken in so einer Rollenspielrunde funktionieren im Vergleich zu BDSM-Machtgefälle-Dynamiken und wie eine BDSM-Session im Gegensatz zu einer Rollenspiel-Session strukturiert ist.
Was ist denn da anders? Das ist doch genau das Gleiche.
Es gibt Überschneidungen erstaunlich viele. Zum Beispiel, dass das Spiel eine Session heißt.
Ja, okay, das ist eine Begrifflichkeit.
Nein, es gibt tatsächlich gibt's Überschneidungen.
Hilf mir mal.
Zum Beispiel entsteht ein Machtgefälle, auf das man sich freiwillig einlässt. Dom hat halt auch ein Machtgefälle gegenüber der Sub, während ein Spielleiter gegenüber den Spielern ein Machtgefälle hat, weil eben die Kontrolle über die Story so sehr in der Hand des Spielleiters liegt und der eben bestimmt, was passiert, dass die Szene setzt, er legt Konsequenzen für Handlungen fest. Wir haben da einen anderthalbstündigen Podcast drüber gemacht.
Da kann ich jetzt nur empfehlen, mal reinzuhören, denn ich merke, also bei mir tun sich da jetzt ganz viele Fragezeichen auf und ich möchte immer rückfragen und nochmal Fragen stellen und nochmal hier was wissen und da noch was. Das Problem daran ist, dass wir dann im Prinzip den Nerd ist ja Hobby Podcast nochmal komplett hier nochmal neu nachstellen.
Genau.
Also da verlinken wir jetzt einfach und dann ist gut, das gibt's in den Shownotes. Jetzt ist es natürlich so, ich kenne das ja selber, nur bei dir ist es noch ein bisschen extremer. Mit dem Podcast outet ihr euch ja da komplett. Er sagt, hier bin ich und ich mache das, das und das und eins davon ist BDSM.
Genau.
Ist das einfach?
Nachdem ich mich als Trans geoutet habe, ist die Fallhöhe ziemlich gering, mich jetzt auch als BDSM zu outen. Aber natürlich ist das immer mit einem Risiko verbunden, das zu tun. Denn man kann auf Ablehnung stoßen. Eventuell wird das auch irgendwelche zukünftigen Arbeitgeber mal in die Hände fallen, dass ich diesen Podcast mache, aber gleichzeitig halte ich Repräsentation halt auch für sehr, sehr wichtig. Also, dass eben Leute existieren, die zeigen, dass es Queerness gibt und BDSM und man trotzdem auch Hobbys hat und nicht nur ein Abziehbild ist.
Das Ich habe schon gesagt, deine Mutter hört deinen Podcast.
Das ist richtig.
Wem würdest du den denn nicht zeigen wollen oder nicht in die Hand drücken wollen, den Feed?
Wenn die Leute von Anfang an hören, ich glaube, die meisten, die da offen rangehen, können ihn sich anhören. Ich weiß jetzt nicht, ob das was für kleine Kinder ist. Wir sagen immer, wir seien ab 16.
Ja, gut, okay. Also ich gehe jetzt mal so Verwandtschaft, Freundeskreis, gehe ich jetzt mal so geistig durch. Ja, Arbeitgeber auch. Na, also, weil das ist ja schon was Persönliches auch.
Ja.
Weil ihr erzählt ja von euch und euren Erfahrungen.
Ja, wobei nicht ganz so sehr der Tiefe wie hier oft. Also hier war ich halt detaillierter, was das Sexuelle angeht. Aber ja, wir offenbaren uns da schon.
Ja gut, dafür haut er ja alle zwei Wochen immer noch mal ein paar Infos hinterher. Also über die Zeit wird das schon zwangsweise sehr detailliert.
Ist richtig. Hm. Man lernt.
Wie ist die Handbremse, ne? Wenn Mama zuhört? Also wenn meine Mutter zuhören sollte, hallo Mama. Übrigens, es ist schlimmer, als du denkst. Da hätte ich aber eine Handbremse, die angezogen wäre.
Bei einem gewissen Punkt haben wir schon Filter, aber bisher habe ich nicht viel gehabt, wo ich im Nachhinein gesagt habe, ich schneide das jetzt raus. Ich habe zu viel verraten oder so, sondern das waren alles Sachen, wo ich okay damit bin, dass die Welt das weiß.
Ich finde das sehr mutig und...
Ja, du erzählst ja auch gar nicht so viel von dir hier in dem Podcast oft. Also man lernt dich auch kennen über die Interviews, aber so ins Detail gehst du selten.
Ja, ich muss heute mal was verraten, denn ich bekam jetzt von einer der letzten Aufnahmen Feedback, dass man sich mich ja optisch ganz anders vorgestellt hätte. Also ich wäre älter und hätte ja keine Haare, also so war die Vorstellung. Und dann stand ich da und hatte dann aber doch Haare und war doch noch relativ jung. Ich stelle mich jetzt einfach nochmal zwischendurch vor. Ich bin übrigens 38 Jahre noch und habe Haare. Ja, und bin halt so ein Typ. Ne? Aber tatsächlich richtig, es geht hier gar nicht wirklich um mich und ganz ehrlich, die meisten Storys, die ich erzähle, die schneide ich eh raus. Also wenn man die hören will, dann muss man mit mir aufnehmen. Jetzt habe ich was über mich verraten, das muss jetzt erstmal wieder ein halbes Jahr reichen. Ich habe noch ein letztes Thema hier stehen und zwar, weil ich das auch selber beobachte, wie sich Queer- und BDSM-Szene vermischen. Ich erkläre kurz, Stammtisch Hannover ist einfach, es ist halt meine Homebase, deshalb kann ich das gut erklären. Der findet in einem Queer-Zentrum statt. Und die lassen uns BDSMer da auch ganz fleißig machen und inzwischen wächst das auch so ein bisschen zusammen, dass eben nicht alle anderen raus, BDSMer pünktlich um 19.30 Uhr rein, sondern ja, man berührt sich, man redet miteinander und früher oder später, habe ich festgestellt, über die Jahre macht es eigentlich keinen Unterschied mehr. Das sind halt Menschen, die haben Spaß.
Ja.
Toll, jetzt habe ich das ganze Thema erzählt, wie ich sehe.
Ich würde dir zustimmen, dass die Szenen Berührungspunkte haben auf jeden Fall und letztlich sind es einfach nur Menschen, die idealerweise Spaß haben.
Gibt es eine eigene queere BDSM-Szene?
Bestimmt gibt es die irgendwo. Wahrscheinlich gerade in größeren Städten gibt es sicherlich queere Abschnitte der BDSM-Szene oder halt BDSM-affine queere Menschen. Aber ich glaube, das findet dann halt auch da an den Überschneidungspunkten statt, wo man sich trifft.
Ja, die Frage ist eben, ob man so ein bisschen unter sich sein möchte. Es gibt ja auch eine schwule BDSM-Szene, zu der ich immer noch null Berührungspunkte habe. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich müsste sie wohl aktiv suchen. Aber die gibt es. Und das weiß ich, dass es die gibt. Aber sie ist halt woanders.
Das ist halt auch schon auf eine Art eine queere BDSM-Szene, aber sicherlich dann wahrscheinlich auf Schwule begrenzt, abgeschottet. Ich habe mit der auch natürlich wenig Kontakt als Frau. Und vorher habe ich da auch keinen Kontakt gesucht. Folglich kann ich dir darüber wenig erzählen. In meinem queeren Bekanntenkreis gibt es viele Leute, die auch eine BDSM-Affinität haben. Das, so viel kann ich verraten, aber ich habe bisher keine eigene Szene dafür.
Die Frage ist, ob es einen Wunsch gibt. Also geht man zu den Hetero-SMern, weil es keine andere Szene gibt? Oder stört es einfach nicht?
Mich stören die Hetero-SMer gar nicht so sehr. Ich bin bei meinem Stammtisch in Bielefeld gut aufgenommen. Das sind sehr progressive Leute nach allem, was ich mitgekriegt habe. Ich bin auch nicht die einzige queere Person dort. Folglich ist das kein großes Problem. Und da entsprechend ist da auch der BDSM-Fokus mir wichtiger bei dem Ereignis. Ich möchte da nicht nur über Queer-Themen sprechen, sondern halt, ich gehe dahin, um halt über BDSM zu reden und nicht nur über Queerness und nicht zwangsläufig über BDSM im Kontext von Queerness, aber es wäre natürlich interessant, ein Umfeld zu haben, wo queere BDSM-Menschen unterwegs sind, weil die Erfahrung dann doch mal vielleicht unterschiedlich sind und wo du Beziehung vorher angesprochen hattest, der Datingmarkt natürlich auch ein anderer ist, wenn man, wenn ich, sagen wir, in den Bereich gehe, wo ich davon ausgehen kann, dass die, dass Frauen auch an Frauen interessiert sind.
Ich glaube, man muss da auch ein bisschen differenzieren. Ne? Auf der einen Seite ist ja trans eine Identität, eine ganzheitliche Identität, während ich BDSM eher als sexuelle Identität bezeichnen würde. Also BDSM ist kleiner.
Ja, für mich auf jeden Fall und ich glaube auch für die allermeisten Menschen.
Ja, ich muss erstmal daran, also mir sicher sein, dass ich Mann oder Frau oder trans bin, bevor ich dann anfange, mit dieser Identität zu spielen.
Ja, also Mann oder Frau oder nicht binär, trans kann man ja als Mann und Frau auch sein.
Ach ja, da bin ich bin unglaublich schlecht darin, das alles immer ordentlich zu differenzieren, weil ich mag immer nur Menschen sehen, ganz ehrlich, und dann ist es mir auch egal. Wobei ich es tatsächlich genieße, dann auch zu sagen auf dem Stammtisch, Mensch, hier, XY, erzähl doch mal, mich interessiert, wie gehst du damit um, wie bist du hier hingekommen und so, ne? Also klar, wie im Podcast auch, ich stelle halt gerne Fragen und ich finde es schön, dass dieser Berührungspunkt da ist und dass mir da auch bereitwillig Auskunft erteilt wird.
Genau, und warum nicht Auskunft geben, wenn dadurch die Leute das alles besser verstehen und ein größeres Verständnis geschaffen wird?
Ja, wobei mit dem Verstehen, das mag ich mir zum Beispiel nicht anmaßen, weil ganz ehrlich, die Menschen verstehen sich ja manchmal selber noch nicht.
Nein, natürlich.
Und wie sollen sie das dann so transportieren, dass ich es verstehen kann? Aber es hilft natürlich, eine gewisse Ahnung zu bekommen. Und ich finde, man sollte auch keine Berührungsängste haben. Sind halt auch nur Perverse.
Richtig. Also ich bemühe mich dir, das zu vermitteln, dass ich auch nur pervers bin.
Ich denke, das ist dann auch ein schöner Schlussakkord, wenn man dann einfach die Augen aufmachen kann und die Szenen, wenn es denn Szenen sind, vermischen sich. Liebe Jasmin, jetzt wollen wir noch mal klären, wie man dich kriegt. Natürlich kann man einfach den Podcast suchen. Also bei Google gibt man einfach einen, in einem Wort, Nerd ist ihr Hobby.
Ja, richtig. Wahrscheinlich wird es auch in mehreren Worten reichen.
Ja, Google schafft das.
Ja, Nerd ist ihr Hobby in einem Wort.de sollte auch direkt zum Podcast führen.
Genau, und von da kann man dann dich auch erreichen, dir Nachrichten schicken und da reinhören.
Ja, zum Beispiel dort.
Wunderbar, ja. Ich glaube, es gibt einen Twitter-Account und einen FatLife-Account und sonst noch was. Also ich glaube, das ist nicht zu übersehen und ich versuche es natürlich auch nochmal irgendwie zu verlinken.
Ja, wir sind präsent.
Also ein Blick in die Shownotes genügt und dann kommen wir dazu. Da ist dann auch das Bild von dem Büchlein hier vom Ding der Woche. Das packe ich da auch gleich mit rein und alle Links, die relevant sind. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir eine gute Heimreise.
Ja, besten Dank.
Und keine Zugverspätung vor allen Dingen.
Ich hoffe diesmal nicht.
Ja, wir haben ja eine halbe Stunde später angefangen, weil da ein Anschluss nicht geklappt hat. Ärgerlich sowas.
Ja, was hätte in dieser halben Stunde alles stattfinden können?
Ja, Gott, in einer halben Stunde. Okay, jetzt verlaufe ich mich ja gerade. Abmoderationen sind immer schlimm. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Und wer jetzt mehr von dir hören möchte, der hört einfach den anderen Podcast. Und ich verabschiede mich. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.